Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Habt ihr vielleicht mitbekommen, vor einiger Zeit ist es durch die Medien gegangen, dass verfassungsfeindliche Symbole in Computerspielen jetzt nicht mehr generell verboten sind. So war das vorher. Das betrifft unter anderem die Darstellung von Hakenkreuzen oder zum Beispiel auch den gehobenen rechten Arm. Spieleentwickler finden das gut, weil Spiele damit authentischer werden, die zur Zeit des Dritten Reichs spielen oder in denen Nazis vorkommen, finden aber nicht alle gut. Deshalb wird seitdem darüber diskutiert, ob zum Beispiel Hakenkreuze in Games dazu führen, dass rechtsextremes Gedankengut verbreitet wird. Und genau deshalb machen wir uns jetzt mal ein eigenes Bild davon. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt, du hast zwei Spiele mit dabei, beide mit Hakenkreuzen. Was sind denn das für Games?
Ganz genau, beide Spiele, die setzen sich mit dem Dritten Reich als Besatzungsmacht auseinander. Und zwar kritisch. Und sie machen dieses Thema sehr zugänglich für uns. Greifbar nämlich durch das Erzählen von Familiengeschichten. In dem ersten Spiel, Mildred Limsborn, ziehst du das Kind eines Wehrmachtssoldaten in Norwegen nach dem Krieg auf. Und in dem zweiten Spiel, Attentat 1942, da befragst du deine Großmutter im Spiel, warum dein Großvater während der Besatzung in Tschechien von der Gestapo verhaftet wurde.
Inwiefern betrifft jetzt die neue USK-Regelung zum Thema Hakenkreuze und so weiter und so fort diese beiden Spiele?
Also, ich zeig dir einfach mal so eine Szene aus dem Spiel Attentat 1942. Da stehst du an einem Bahnhof und du sollst an einem Schalter Flugblätter abgeben. Die sind illegal und deshalb soll das möglichst ohne Zeugen ablaufen. So sieht das aus, guck mal.
Also eine gezeichnete Szene und du siehst einen Typen, der irgendwie Zeitungen verkauft, da ist am Schalter irgendwer, der wahrscheinlich Fahrkarten oder sowas verkauft. Und da hängt dann auch in der Bahnhofshalle quasi links eine Fahne mit Hakenkreuz drauf. Also sehr eindeutig, ne?
Genau. Und das ist im Prinzip der Stein des Anstoßes. Bei dem Spiel wäre das so gewesen. Und die Entwickler von Attentat 1942, die wollten halt auf gar keinen Fall auf diese Darstellung von einem Hakenkreuz für die deutsche Veröffentlichung auch verzichten, so wie das halt ganz oft bei Computerspielen ja passiert, ne? Dann wird das Zeichen eben einfach rausgelassen aus der Fahne oder es wird sich ein Fantasiesymbol, so ein Kreuz zum Beispiel, sich überlegt. In Attentat 1942, da ist es aber wichtig, ne? Weil die Nationalsozialisten, die sollen ja als feindliche Besatzer wirklich ganz klar benannt werden. Und die Macher des Spiels, denen war das eben auch wichtig, historisch korrekt zu bleiben, also eben nicht mit Fantasiesymbolen zu arbeiten. Ja, und bis es dann zu dieser USK-Regelung kam, haben die Entwickler aus diesem Grund, weil eben die Rechtslage in Deutschland so unklar ist, ne, weil die Entwickler deswegen ja auch verklagt werden könnten von Privatpersonen oder Behörden, wurde das Spiel geblockt bis jetzt.
Du hast schon erzählt, es geht in Attentat 1942 um eine Familiengeschichte. Was ist da genau passiert?
Also, wir übernehmen die Rolle eines Enkels, einer Enkelin, die ihre Großmutter ausfragt. Die zieht nämlich gerade um und packt da ganz jede Menge alten Kram zusammen. Guck mal, hier siehst du so ein altes Radio. Dazu kannst du sie auch befragen, ne?
Ach cool, ja.
Oma, hau das doch mal weg, das ist ja hässlich. Oder hey, das ist ja toll, was ist denn das? Und dadurch fängt sie an, überhaupt zu erzählen, was damals passiert ist mit deinem Großvater 1942, als der von der Gestapo abgeholt wurde.
Und warum wurde der abgeholt?
Also kurz davor, bevor der abgeholt wurde, haben Leute aus dem tschechischen Widerstand auf Reinhard Heydrich einen Anschlag verübt. Das war der deutsche Verwalter des besetzten Tschechien damals und der Hauptorganisator des Holocaust. Was der Großvater aber jetzt genau mit dem Attentat zu tun hatte, das müssen wir herausfinden. Dadurch wird das Spiel so ein richtiger Krimi und wir werden zu Detektiven. Schau mal, so sieht das nämlich im Spiel aus, wenn wir zum Beispiel unsere Oma interviewen.
Als sie ins Zimmer stürzten, schrien sie mich auf Deutsch an. Ich bekam Angst. Sie öffneten die Schränke und warfen alles auf den Boden. Dann nahmen sie deinen Großvater mit. Nie hätte ich gedacht, dass ich ihn erst nach dem Krieg wiedersehe.
Ja, schon eine ganz schöne krasse Szene, was sie da erzählt. Das löst natürlich schon irgendwie was aus, ne?
Auf jeden Fall. Also es fühlt sich schon irgendwie ganz anders an. Also als würdest du wirklich einen Menschen interviewen und zu seiner Vergangenheit befragen.
Weil es halt ein reales Video ist, ne?
Genau.
Und wie funktioniert Attentat 1942 jetzt als Spiel? Also was tue ich da jetzt als Spieler?
Also einmal gibt es diese Befragungsszenen, ne, wo du eben mit deiner Großmutter sprichst, der Fragen stellst. Es gibt aber auch zum Beispiel den Nachbarn, der den Großvater angeblich ans Messer geliefert hat. Oder zum Beispiel eine Frau, die mit ihm im KZ war. Und da musst du dir bei manchen Zeitzeugen sogar überlegen, wie du die Leute fragst. Ne? Du darfst nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Guck mal, hier hast du zum Beispiel eine Szene mit dem Nachbarn. Der steht da so in der Tür, hält auch so die Tür halb zu und hat eigentlich nicht so Bock. Und da kannst du zum Beispiel sagen, guten Tag, Sie sollen meinen Vater an die Gestapo verraten haben. Oder du kannst fragen, hey, wie ist denn das? Mein Großvater wurde ja damals verhaftet. Kann ich Sie dazu befragen?
Also Ton macht die Musik quasi auch
auf
so ein Stück.
Auf jeden Fall.
Du hast am Anfang von einem Minispiel erzählt, wo man am Bahnhof ohne Zeugen Flugblätter abgeben muss. Also diese erste Szene, über die wir auch gesprochen haben. Gibt es da noch mehr von?
Ja, du hast ganz viele Minigames, die spannend gemacht sind. Also das funktioniert so. Während du mit Zeitzeugen redest, die deinen Opa kannten, haben die plötzlich bei bestimmten Fragen so Flashbacks. Also die erinnern sich an Schlüsselszenen in ihrer Vergangenheit. Mhm. Zum Beispiel hatte dein Opa ja diese Flugblätter vom tschechischen Widerstand bei sich zu Hause. Mhm. Plötzlich klopfst du an der Tür und deine Oma soll ganz schnell, also es ist garantiert die Gestapo, deswegen soll deine Oma ganz schnell diese Flugblätter verstecken. Ah, und das ist deine Aufgabe in so einer kleinen Szene. Guck mal, so sieht die aus.
Achso, dann hast du hier so einen Raum, den du irgendwie, das sieht doch irgendwie aus, als wäre es irgendwie so ein Foto, was nachgemalt wurde. Das sieht irgendwie echt, dieser Grafikstil sieht schon irgendwie ganz spannend aus. Und dann musst du entscheiden, was du mit den Flugblättern machen sollst, oder wie?
Genau, du kannst so an ganz verschiedene Stellen klicken, zum Beispiel du versteckst sie hinter dem Vorhang oder hinter dem Bild oder du steckst sie in den Ofen. Oder
einen Koffer, der auf dem Schrank liegt, obwohl das ist vielleicht nicht so geschickt, ne?
Genau.
Ja. Ah, ich verstehe, okay.
Und am Ende kriegst du dann halt raus, ob es geklappt hat oder nicht und bekommst dafür halt eine Münze. Mhm. Genau. Und in einer anderen Szene wirst du zum Beispiel von Nazis verfolgt und musst dir überlegen, wie du fliehst. Mhm. Oder du musst als Journalist einen Artikel schreiben für das Nazi-Regime, der das Attentat vom Widerstand sogar verurteilt.
Ach, krass. Also wir führen Interviews mit Zeitzeugen und erleben dadurch ihre Perspektive auf bestimmte Situationen, indem wir die quasi dann auch als Minispiele nachspielen. Wie gut funktioniert das insgesamt so als Computerspiel?
Also der Begriff Spiel ist natürlich immer sehr dehnbar, ne? Mhm. Und Attentat 1942 ist da eine echt bunte Mischung, die ich aber so in der Spielwelt lange nicht mehr gesehen habe. Du hast halt hier, wie gesagt, diese Szenen, die mit Schauspielern gespielt sind, wo du wirklich das Gefühl hast, du kannst mit alten Leuten über diese Zeit reden. Mhm. Dann hast du Zusammenhänge, die werden erklärt durch so Infotexte, die kannst du lesen, musst du aber nicht lesen. Und du hast immer mal so dokumentarisches Filmmaterial. Das wird, wenn die Leute reden, was erzählen, wird das immer mal eingeblendet. Mhm. Und dann hast du noch diese Comic-Szenen, die wiederum in diese Minispiele einleiten, wo du halt lernst, wie krass die Zeit damals war, wie das Leben in so einem totalitären, fremdbestimmten Staat sich angefühlt hat. Hm. Also ich fand diese Mischung als Spiel echt gelungen.
Wem würdest du jetzt so ein Spiel wie Attentat 1942 empfehlen?
Also was vielleicht klar sein muss, oder ist eh wahrscheinlich bei dem Thema klar, Attentat 1942 ist halt nichts mal, um es nebenbei zu zocken. Hm. Dafür ist das Thema einfach viel zu ernst. Aber wenn du dich für Geschichte interessierst und einfach mal was anderes zu dem Thema sehen möchtest, als halt so Dokus wie Hitlers Helfer oder Hitlers Frauen oder Hitlers Hoden, dann findest du halt hier wirklich eine echt gelungene Mischung aus Unterhaltung und historischen Fakten. Und das macht Attentat 1942 halt auch zu einem wirklich guten Beispiel, was Spiele in dieser Hinsicht wirklich leisten können. Obwohl halt genau diese spielerische Form ironischerweise ja erstmal dafür gesorgt hat, dass wir es in Deutschland fast nicht hätten spielen können. Ne?
Ja.
Bis halt jetzt durch diese Hakenkreuz-Debatte beziehungsweise mit der Freigabe durch die USK das Spiel zum Glück nochmal so ein bisschen in unseren Fokus gerät und wir dadurch auch die tschechische Perspektive auf die deutsche Besatzung nochmal lernen.
Dem Spielattentat 1942 ist was gelungen, was man so in der Spielwelt selten sieht. Es vermischt historisches Filmmaterial mit spielerischen Elementen. Erzählt wird die Geschichte vom Attentat auf den Nationalsozialisten Reinhard Heydrich und die Auswirkungen für die Menschen in Tschechien und alles in einer als Krimi verpackten Erzählung rund um eine Familiengeschichte. Attentat 1942 gibt es auf der Webseite der Entwickler oder auf der Download-Plattform Steam zu kaufen. Vorgestellt hat es uns Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt als Beispiel dafür, warum sich Entwickler dafür entscheiden, verfassungsfeindliche Symbole wie eben Hakenkreuze in ihre Spiele einzubauen. Und auch das zweite Spiel, was du mit dabei hast, das zeigt offen Hakenkreuze. Wo sieht man die in My Child Lebensborn?
Tatsächlich sieht man die bei My Child Lebensborn direkt im Intro. Guck mal hier, so sieht es aus.
Ah, okay. Ja, okay, da liegt dann direkt irgendwie hier der Reichsadler mit Hakenkreuz auf dem Boden. Und es ist auch wieder ein gemaltes Intro und der Reichsadler ist zerbrochen, kann man an der Stelle schon mal festhalten. Es zeigt so ein bisschen den geschichtlichen Verlauf des Zweiten Weltkriegs, ne?
Genau, also was einfach in Norwegen passiert ist und dass da eben eine Befreiung stattfand und dass die Leute vor allem auf diesen Hakenkreuz, das ist glaube ich auch ganz wichtig, rumtrampeln. Mhm. Also es ist auf gar keinen Fall eine positive Darstellung.
Mhm. Also gleich im Intro ein Hakenkreuz, warum muss My Child Lebensborn das dann jetzt unbedingt so zeigen, genau wegen dieser Wirkung, die du gerade erwähnt hast?
Genau, das ist ja immer so die Frage. Ne? Warum lassen sich Entwickler darauf ein? Warum machen sie sich überhaupt den Stress, gerade wenn es um Deutschland geht? My Child Lebensborn spielt aber halt in Norwegen nach dem Krieg, nach der deutschen Besatzung in den 50er Jahren. Und das Bild, wie da Leute eben auf den Reichsadler mit Hakenkreuz rumtreten, das leitet auch ganz gut in die Stimmung der Leute damals ein, die eben berechtigten Hass auf die Deutschen hatten. Und das Hakenkreuz als Symbol ist eben auch einfach wichtig, damit wir das Szenario gleich historisch einordnen können. Und das das wirkt dann auch visuell stärker, als wenn du jetzt lang erklärst, wer die Besatzer waren.
Du sagst, es spielt nach der deutschen Besatzung in den 50er Jahren. Worum geht's denn genau in Maidscheid-Lehnsborn? Erzählt hast du ja schon, dass wir da eine Kriegsweise großziehen, ne?
Genau. Und zwar das Kind vom Feind, nämlich der Vater war ein Wehrmachtssoldat und die Mutter Norwegerin. Durch das Spiel habe ich das auch erst gelernt, ich kannte das auch so gar nicht, dass die deutschen Soldaten damals meist bei norwegischen Familien gelebt haben. Naja, und das hat halt das eine zum anderen geführt. Na klar, die Besatzer und die Frauen haben sich verliebt und hatten auch Kinder zusammen. Und diese Kinder wurden aber meist zur Adoption freigegeben, um der Schande zu entgehen, mit dem Feind kollaboriert zu haben. Also wir reden hier übrigens so von ungefähr 12.000 Kindern allein in Norwegen, die deshalb zur Adoption freigegeben wurden.
Das ist ja echt schon ein hartes Thema. Wie haben die Entwickler daraus jetzt ein Spiel gemacht, das im besten Fall ja auch noch den Spieler unterhält, was Spiele nun mal machen sollen? Ne?
Ja, absolut. Also das Spiel macht sich im Prinzip zu eigen, was wir kennen und was schon mal gut funktioniert hat, nämlich ein Tamagotchi. Also vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es funktioniert genauso. Ne? Du hast halt diesen jungen Klaus oder das Mädchen Gerda, je nachdem, wen du dir aussuchst. Ich hatte Klaus und um die kümmerst du dich. Und so sieht das halt aus. Ne? Du hast hier verschiedene Bildschirme, wo du die eben waschen kannst oder waschen musst, damit sie nicht schmutzig in die Schule gehen oder mit denen spielen kannst oder die füttern musst. Also musst Essen zubereiten, musst denen das hinstellen.
Sieht aber nicht sehr, sehr glücklich aus, der Klaus hier auf den zwei Bildern. Ne? Also einmal sieht man ihn irgendwie in einem Raum stehen und dann liegt ein Fußball in der Ecke und er guckt ganz traurig mit dreckigem Gesicht. Und einmal sitzt er in der Badewanne mit Pflastern und guckt auch ganz traurig.
Das ist eigentlich das Bild, was du von Klaus meistens siehst tatsächlich.
Wie setzen die Entwickler jetzt dazwischen das Thema Adoption und deutsche Besatzung um?
Also Klaus, das siehst du ja hier, der redet auch mit dir. Und der hat mit der Zeit immer mehr Fragen. Also warum verhalten sich die anderen Kinder ihm gegenüber so komisch? Warum wird er gehänselt? Hast du gesehen, der hat Pflaster und fragt halt, was ist ein Nazi-Kind? Woher komme ich? Wer waren meine Eltern? Also der hat lauter Fragen. Und du musst dir jetzt überlegen, was du so am Tag mit der Zeit machst, die dir zur Verfügung steht. Was du mit deinem Kind machst, das Nachbarn und Lehrer hassen. Und wie du ihn ablenkst, besparst oder ob du ihm halt auch ganz klar sagst, was mit seiner Vergangenheit ist, woran das liegt, dass er gehänselt wird.
Was ist dann das Ziel des Spiels? Siehst du Klaus groß, bis er, weiß nicht, 18 ist?
Nee, also im Spiel erlebst du ungefähr so ein Jahr im Leben von Klaus, in dem sich eben die Situation um ihn immer weiter zuspitzt. Also es fängt schon auch positiv an, ne? Und dann wird es immer ein bisschen schlimmer. Du aber auch in der Zeit eben diese ganze Geschichte um Norwegen, um diese Adoption, um seine biologischen Eltern, die lernst du kennen. Ich will nicht zu viel verraten, aber die Geschichte findet am Ende trotzdem einen echt schönen Abschluss um Klaus' Geschichte.
Was macht den Reiz des Spiels für dich aus?
Also das Spiel ist im Prinzip eine sehr emotionale Simulation. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe mir halt die ganze Zeit automatisch vorgestellt, wie ich in der Realität mit Klaus umgehen würde. Was würde ich seinen Lehrern sagen? Würde ich mit seinen Mitschülern reden? Was würde ich ihm erklären, was das für eine Situation ist? Und das macht das Spiel halt sehr stark, auch weil das Spiel erzählerisch die ganze Tragik erst über die Zeit aufbaut. Und das Thema ist halt trotzdem absolut universal. Ne? Was macht ein Krieg mit Menschen, mit Kindern? Und wie gehen wir mit Kindern um, die gemobbt werden?
Wie zieht man ein Kind auf, das anders ist als andere Kinder? In Maidscheid-Lehnsborn adoptiert ihr als Spieler das Kind eines Wehrmachtssoldaten und einer Norwegerin. Ihr bringt es abends ins Bett, gebt ihm zu essen und müsst auch entscheiden, wie ihr auf schwierige Fragen reagiert. Maidscheid-Lehnsborn gibt es für Smartphone in Apples App Store oder im Google Play Store. Die Schrecken der deutschen Besatzungszeit im Dritten Reich klar benennen. Unter anderem darum findet man verfassungsfeindliche Symbole in Spielen, sagt Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt und hat passend dazu zwei Spiele vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Dir auch.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.